Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt. Verstehen, was im Land zählt und verstehen, wo im Land was versteckt ist. Wir starten heute erst einmal mit dem Hinweis, den uns ein Zuhörer mitgegeben hat, denn es hat sich jemand gemeldet. Bevor wir darauf eingehen, darf ich noch mal ganz kurz die Runde vorstellen. Zugeschaltet aus Brüssel, Jorgo Chatzimarkakis. Lieber Jorgo, hi.
Hallo aus Brüssel.
Und zugeschaltet aus Luxemburg, lieber Christoph Hartmann. Herzlich willkommen auch heute.
Hallo, lieber Thorsten.
Und Christoph, leg doch mal direkt los. Wer hat sich bei dir gemeldet und warum?
Ja, bei mir hat sich ein prominenter Zuhörer dieses Podcasts gemeldet, nämlich der Wirtschaftsdezernent der Stadt Saarbrücken, Tobias Raab, der uns darauf hingewiesen hat, dass es einen Bürokratiemelder gibt. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen darüber geredet, dass Bürokratie ein wesentliches Hindernis ist und dass es da Möglichkeiten in anderen Ländern und Bundesländern gibt. Und er wies uns dankenswerterweise darauf hin, vielen Dank, dass es einen Bürokratiemelder auf der Seite des Saarlandes gibt. Ich habe den Versuch zu finden, den gibt es auch wirklich. Ich finde ehrlicherweise, er ist ein bisschen versteckt, was ich ein bisschen schade finde. Aber wir sind ja der Objektivität verpflichtet und deswegen finde ich es super, dass wir diesen Hinweis bekommen. Und dann rücken wir das natürlich auch gerade, wenn wir etwas erzählen, was nicht so 100% der Wahrheit entspricht.
Prominenz schützt nicht vor der Nennung in diesem Podcast, richtig?
Prominenz schützt insofern nicht. Ich habe extra nachgefragt, den Tobias, ob ich ihn nennen darf. Denn man kann natürlich auch uns Hinweise geben in anonymer Form, beziehungsweise wird er nicht genannt. Aber ich habe extra nachgefragt, ob ich ihn als Quelle nennen darf. Und er hat diesem zugestimmt. Und deswegen machen wir das an der Stelle auch gerne.
Dann gehen jetzt die Grüße raus an Tobias. Und wir freuen uns, wenn er uns nach dieser Folge einen Hinweis gibt, dass er wieder unser Zuhörer war. Vielleicht war es ja dann der eine. Spaß beiseite. Wir haben ein ernstes Thema mitgebracht. Wir haben ein ernstes Thema mitgebracht, weil es auch hochaktuell ist. Über Jahrzehnte haben wir gesagt, wir leben auf einem Kontinenten im Frieden. Wir wissen leider Gottes seit wenigen Jahren, dass dieses nicht mehr zählt mit Blick auf das, was aus Russland, insbesondere von Putin, kommt. Aber in diesen Tagen noch aktueller ist alles das, was im Nahen Osten passiert, insbesondere das, was in Israel passiert. Wir stellen uns die Frage, nämlich zur Saarfrage, was bedeutet das für unser Land? Die Globalisierung hat ja den Wohlstand ins Saarland gebracht. Jetzt kommt vielleicht der Preis der Abhängigkeit, ein Krieg, um Existenzen ins Wanken zu bringen. Jorgo, du bist ja weit gereist. Was sagst du zur aktuellen geopolitischen Lage?
Zunächst einmal reden auch im Saarland die Menschen über diesen Krieg, über diese vielleicht unerwartete Wendung. Und ich glaube, Ukraine kann man nochmal gesondert drüber sprechen, aber Israel, Iran, das ist ja ein Konflikt, der schon lange schwelte. Eigentlich seit der Revolution im Iran, der angeblichen Revolution. Und ich finde, man muss hier zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, wie der Iran mit Israel in der Tat umgeht, nämlich dass er sagt, Feind muss zerstört werden, dafür bauen wir eine Atomanlage. Haben ja auch nie einen Hehl daraus gemacht. Und ich habe mich immer gewundert, wie wir als Weltgemeinschaft im Grunde das zulassen. Wir haben das irgendwie lass die mal drohen. Jetzt ist die Situation entstanden, wo sich Israel, die das ja immer wieder angekündigt haben, gewehrt hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, ich will jetzt nicht ins Völkerrecht abdriften, aber das ist etwas, wo jemand das Selbstverteidigungsrecht, was ja dem Völkerrecht innewohnt, nimmt, zieht und sich wehrt. Und die Frage war, macht es Sinn, dass sich die Amerikaner da jetzt beteiligen? Es war spektakulär, was da passiert ist. Ich möchte das mal aus meiner Sicht kommentieren. Wir haben jetzt die Chance, nachdem die Amerikaner wirklich alles gezeigt haben, was unter der Atomwaffe möglich ist, dass der Iran sich jetzt zurückzieht. Ich finde es das interessant, dass hier ganz knallhart gesagt wurde, wir wollen nicht den Regimewechsel, wir wollten einfach diese Bedrohung der Atomwaffe wegmachen. So, jetzt habt ihr die Chance, euch aus diesem Programm und aus dieser Bedrohung, die ihr da immer gemacht habt, gegenüber Israel herauszuziehen. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Situation, ein interessantes Zeitfenster. Es entwickelt sich alles ganz fürchterlich und schnell, aber diese Frage muss ganz klar gesondert gesehen werden von dem, was in Gaza passiert, denn parallel finden ja auch Gespräche statt, der europäischen Außenminister, die sich ein wenig ins Abseits manövriert haben, die aber darüber sich unterhalten wollen, wie gehen sie denn mit Israel jetzt um und beziehen sich da auf Gaza. Da gibt es in der Tat Kritikwürdiges. Da müssen wir auch als Europäer bei unserem Menschenrechtsansatz bleiben. Und trotzdem muss man das unterscheiden, klar benennen und man darf es nicht vermischen und man darf die Leute da auch nicht irritieren, wie es manchmal der neue Außenminister hier und da tut. Wie es der Kanzler im Moment nicht tut. Der Kanzler hat da etwas klare Kante und ich glaube, das ist in diesen Zeiten erstmal wichtig. Also ich wollte das einfach mal einordnen, ganz am Anfang, weil es ja doch die Menschen interessiert.
Ja, wir haben ja die Situation gerade im Saarland, dass wir von solchen Herden, egal wo auf diesem Planeten, ja sehr schnell betroffen sind, weil die Exportquote im Saarland ja irgendwo über 50% liegt. Manchmal glaube ich sogar teilweise bei 60%, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der im Saarland produzierten Waren ins Ausland geht. Wir gehören zu den exportstärksten Bundesländern in Deutschland und haben das insbesondere drei Branchen zu verdanken: der Automobil- und Zuliefererindustrie, der Stahlindustrie und auch dem Maschinenbau. Lieber Christoph, du hast ja als Wirtschaftsminister im Saarland gewirkt. Wie ist dein Blick auf die Lage der Welt, insbesondere dann mit Bezug zum Saarland?
Ich würde gerne noch mal eine andere Perspektive auf dieses Thema werfen, denn wir haben über die Globalisierung in der Vergangenheit immer gesprochen als etwas, was in erster Linie wirtschaftspolitisch relevant ist. Ja, es ist aber auch sicherheitsstrategisch relevant. Was meine ich damit? Wenn es Wertschöpfungsketten gibt, die über die ganze Welt verstreut sind, also wir kriegen Zulieferungen meinetwegen von Teilen, die aus der Ukraine oder meinetwegen auch aus China kommen, wir verarbeiten diese und exportieren die dann beispielsweise in die USA, um was zu sagen, dann führt diese Entwicklung der letzten 10 Jahre dazu, dass diese Globalisierung in der Form versucht wird, ein Stück weit zu unterbrechen, dass wir autark werden. Und wenn wir autark werden, bedeutet das, dass wir unabhängig wirklich werden im ursprünglichen Sinne des Wortes. Das bedeutet aber, dass wir kriegstüchtig werden. Andere sind weniger abhängig von uns und wir sind weniger abhängig von anderen. Blöd gesagt, im Jahr 2015 konnte man gegeneinander gar keinen Krieg führen, weil die Wertschöpfungsketten weltweit so miteinander verwoben gewesen sind, dass das zum Chaos in der ganzen Welt geführt hätte. Wenn jetzt jeder in der Lage ist, seine eigenen Chips zu produzieren und sein eigenes Essen zu produzieren, seine eigenen Autos zu produzieren und seine eigenen Windkraftanlagen zu produzieren, dann sind wir im Grunde genommen wieder im 19. Jahrhundert angekommen, wo jedes Land autark gewesen ist und deswegen auch in der Lage war, gegen jedes andere Land Krieg zu führen. Also diesen Aspekt der Globalisierung, der wird und wurde mir in der Vergangenheit vollkommen unterschätzt. Und das ist nun mal jetzt etwas, was wir sagen, ja, wahrscheinlich müssen wir an der einen oder anderen Stelle leider autark werden, damit wir von anderen nicht abhängig sind. Aber es bedeutet eben auch, dass es ein großes Risiko beinhaltet. Und das heißt am Ende natürlich auch eins für ein exportabhängiges Land wie das Saarland, so wie du es gesagt hast, lieber Thorsten. Wir kommen ja wahrscheinlich auch noch auf das Thema Zölle von Herrn Trump. Führt das natürlich dazu, dass wir mit einer deutlich höheren auch Industriequote als woanders in einer höheren Abhängigkeit sind. Und wir hatten ja schon gesagt, dem Saarland geht es ja sowieso nicht besonders gut. Also insofern sind die Risiken trotz negativer Entwicklung der letzten 10 Jahre dann nochmal deutlich höher. Also insofern ist das, was am Horizont auftaucht, nicht besonders erfolgsversprechend oder optimistisch zu sehen.
Aber warum sagst du leider, Christoph? Leider müssen wir autark werden. Ich sehe da eher eine Riesenchance drin. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten, du hast es angesprochen, auf die Globalisierung verlassen. Wir haben uns darauf verlassen, dass wir Zugänge haben, Zugang haben zu den Weltmärkten. Hatten wir auch. Wir haben Zugang gehabt dadurch, dass wir Sicherheit gewährleistet bekommen haben durch hauptsächlich die USA. Das ist ein Thema dieser Wochen. In Sachen NATO. Die NATO will ja da auch ihr Selbstverständnis ändern und nicht mehr Freibier verkaufen. Wir hatten letztendlich sehr günstige Energie, die wir meistens aus Russland bezogen haben, wegen Gas. Und wir hatten eine sehr günstige Werkbank in China, die auch noch unsere luxuriösen Produkte, meistens Autos, abgekauft hat. Das war sehr praktisch. Und das war ein idealer Nährboden für ein Wachstum, auch im Saarland. So, und die Zeiten sind natürlich jetzt vorbei. Und jetzt kommen noch die Kriege dazu, also die Unterbrechung der Lieferketten und der möglichen Ausliefermärkte. Das heißt, Autarkie heißt Selbstbestimmung, ja, dass man sich selbst bestimmt, wird tatsächlich zu einem Leitmotiv, dass wir alle gemeinsam gehen müssen. Ist also jetzt nicht irgendwie ein paar machen das, ein paar nicht. Nein, wir alle müssen uns umstellen. Wir alle müssen gucken, dass wir, du sprachst von Wehrtüchtigkeit, wir müssen wehrhaft, wehrtüchtig, autark, souverän werden. Und wenn das ein neues Leitmotiv ist, dann muss sich die gesamte Gesellschaft dem verschreiben. Und das birgt auch Chancen fürs Saarland. Wir hatten beim letzten Mal angesprochen, das Saarland kann manche Dinge schneller gehen. Das können wir hier auch. Wir können manche Wege dann eben schneller machen. Vielleicht auch mit unseren Nachbarn. Wir sprachen auch über das Thema Wasserstoff schon. Das können wir im Saarland produzieren, erneuerbar. Das können wir aber auch aus Frankreich über nukleare Produktion bekommen. Das können wir aus Frankreich demnächst auch als natürlichen Wasserstoff bekommen. Also im Rahmen unseres Netzwerks in der Großregion können wir tatsächlich Autarkie schon mal schneller anstreben, müssen aber darüber reden, müssen das zum tatsächlich großen politischen Thema machen und nun denn, lass es uns tun. Also ich sehe da kein Leider drin, sondern ich sehe da Chancen drin für einen neuen gesellschaftlichen Schwung, für eine neue Aufgabe, für eine neue Motivation unserer auch jungen Generation.
Ja, ich sehe es deswegen als problematisch an, weil es eben zwei Aspekte hat. Uns wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Aber ich sehe es deswegen als problematisch an, weil es bedeutet, wenn die, wie gesagt, wenn die Länder autark werden, dann werden sie kriegstüchtig, weil vorher waren sie voneinander abhängig und deswegen konnten sie nicht gegeneinander Krieg führen. Und jetzt werden sie autark und können deswegen gegeneinander Krieg führen. Das ist mein sicherheitspolitisches Problem. Und mein wohlstandstheoretisches Problem ist, dass wir eben wissen, dass in einer globalisierten Welt, in der die Arbeitsteilung international stattfindet, wir wohlstandstheoretisch, kleiner Ausflug in die Volkswirtschaftslehre, wir wissen, dass dadurch der Wohlstand am höchsten ist, wenn wir internationale Arbeitsteilung haben. Und wenn diese internationale Arbeitsteilung flöten geht, weil es Zölle gibt, weil es Autarkiebestrebungen gibt, weil es andere Handelsbarrieren gibt, dann führt das zu Wohlstandsverlusten. Und deswegen habe ich an dieser Stelle zwei große Probleme. Aber ich muss natürlich auch die Realitäten anerkennen, die so sind, wie sie sind. Wenn es einen Herrn Trump gibt, der eben Zölle will, wenn es eben gestörte Wertschöpfungsketten gibt, weil Zulieferung aus der Ukraine schwierig wird und weil wir unabhängig werden wollen, weil wir wissen, dass die Chinesen eben nicht nur friedliche Absichten haben und wir deswegen uns nicht abhängig machen dürfen durch Chipproduktion in China, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als autark zu werden. Trotzdem darf ich das mit einem weinenden Auge betrachten.
Politik beginnt ja bekanntlich mit der Anerkennung der Realität. Insofern, Christoph, hast du dir ja selbst die Vorlage eben gegeben. Ich will noch einen Punkt hinzufügen, weil ich mir vorstellen könnte, dass dieser Punkt ein bindendes Element wird. Und zwar habe ich im Zuge der Lektüre zum Thema Rüstungspolitik in diesen Monaten den Begriff der wirtschaftlichen Resilienz aufgeschnappt. Und ich finde, der passt ganz gut, nämlich als die Fähigkeit von einem regionalen Wirtschaftssystem, sich so zu stellen, dass externe Schocks zu verkraften sind, sich anzupassen und gestärkt dann daraus hervorzugehen. Jorgo, möglicherweise ist das die Brücke zwischen euch beiden, zwischen Luxemburg und Brüssel. Es gilt das, was du gesagt hast, aber auch das, was Christoph gesagt hat.
Natürlich gilt das. Wir werden Wohlstand einbüßen müssen, wenn wir nicht mehr diesen, ja, internationalen Handel, ich habe das ja beschrieben, Deutschland, drei und auch das Saarland, drei wohlmeinende Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir Wohlstand aufgebaut haben. Und trotzdem sehen wir gerade, wie Wohlstand ja auch möglicherweise dadurch entsteht, dass wir uns auf andere Dinge konzentrieren müssen. Also ganz konkret, wir sprachen über Wehrtüchtigkeit. Wenn jetzt stärker diese Mittel, die ja auch die neue Bundesregierung über Verfassungsänderung sich nehmen will, also die Mittel für Militär, Verteidigungsausgaben und Infrastruktur, wenn die jetzt strategisch eingesetzt werden, jetzt komme ich zu deinem Punkt, Resilienz, nämlich zum Aufbau einer resilienten Wirtschaft, dann entstehen tatsächlich Wachstumschancen. Also Wachstumschancen in einem Bereich, der nicht jedem passt. Man könnte sie jetzt den Ausweg wählen und zu so sagen, nehmen wir doch Dual Use, also nehmen wir doch all die Bereiche, wo Dinge tatsächlich sowohl militärisch als auch zivil nutzbar sind. De facto wird es aber zu Wachstumseffekten kommen. So, das ist ein wichtiger Aspekt, den ich ins Feld führen will. Und warum ist das so wichtig? Weil wir einen Konsens brauchen. Wir brauchen einen Konsens, dass wir das so wollen. Ich sehe schon vor mir die Gruppen, die sagen, na, wir wollen aber im Saarland keine Verteidigungsinvestitionen. Wir wollen die Rheinmetall hier nicht haben, die Fortwerke aufkauft. Und da müssen wir Konsens haben, dass wir sagen, nee, wollen wir. Wir brauchen das jetzt, weil das zu einem Leitdenken der nächsten 15, vielleicht 15 Jahre gehört. Ich kann mir vorstellen, dass wir von der sozialen Marktwirtschaft in eine, ich nenne jetzt mal ein neues Wort, souveräne Marktwirtschaft hineingleiten. Die soziale Frage stellt sich heute neu. Sie stellt sich jedenfalls so, dass wir Souveränität anstreben müssen, denn sonst bleiben wir außen vor. Und eine souveräne Marktwirtschaft ist marktwirtschaftlich orientiert, ja. Aber sie schafft eben Rahmenbedingungen, die uns eine Souveränität erlaubt. Im Moment erleben wir ja die Zerstörung von Lieferketten. Wir erleben jetzt am Wochenende in einer großen deutschen Zeitung, in der FAZ gelesen, wie wenig wir zu Batteriewachstum beitragen, nämlich gar nichts. Also wir haben nur zwei Werke, die in Frankreich stattfinden, alles andere ist gescheitert. Was ich damit sagen will, ist, hier werden wir Wachstum vernichtet sehen, und weil wir eben nicht mithalten können. Also müssen wir uns es zur Aufgabe machen, das wieder aufzubauen. Stört, ja, stört viele, weil es die schöne, kuschelige Ecke, die wir uns da geschaffen haben, jetzt erstmal durchwirbelt. Aber auf der anderen Seite, ja, ich sage das nochmal, haben wir eine neue Aufgabe. Die souveräne Marktwirtschaft könnte ich mir vorstellen als das Element, was die soziale Marktwirtschaft tatsächlich ablöst.
Also ich will nochmal theoretisch anfangen. David Ricardo hat ja die komparativen Kostenvorteile im internationalen Außenhandel schon um 1800 als Theorie erkannt und festgeschrieben. Und dabei sind wir eben dabei, dieses jetzt zu durchbrechen. Wir sehen aber beispielsweise in Israel, dass trotz des 7. Oktober und trotz der Fragestellung, dass die Israelis natürlich in anderen Wertschöpfungsketten international drin sind, Stichwort für Israelis ist Außenhandel schwieriger, sowohl Import als auch Export, als für eine Bundesrepublik Deutschland, dass die mit deutlich höheren Wachstumsraten um die Ecke kommen, als wir das tun. Also das heißt, auch wenn man grundsätzlich, Stichwort Ricardo, jetzt den schlechteren Ausgangspunkt hat, kann man trotzdem in dieser anderen, ich nenne es jetzt mal Wirtschaftsform, wenn man es denn richtig tut, Dinge nach vorne bringen. Das bedeutet aber beispielsweise, ich glaube, Tel Aviv hat 500.000 Einwohner, die haben bei 500.000 Einwohnern 3.000 Startups. Das heißt also, Tel Aviv ist halb so groß wie das Saarland. Mir fehlt jetzt aktuell die Zahl, wie viele Startups es im Saarland gibt, aber ich wage jetzt mal zu behaupten, dass es keine 3.000 oder geschweige denn, wenn wir es pro Einwohner umsetzen würden, 6.000 Startups im Saarland gibt. Also das heißt, wir müssen ganz anders uns aufstellen und ganz anders hungrig werden, damit wir in der Lage sind, trotz dieser Herausforderungen, die wir haben, wirtschaftspolitisch reüssieren zu können.
Der Vergleich mit Israel ist schon spannend. Gut, es gibt eine ganz, ganz andere geschichtliche Ausgangslage. Aber ich war in Tel Aviv, ich habe mir das angeschaut. Dort wird gefördert, dort wird staatlich das, was wir im Saarland an der Uni machen, im Innovationsbereich. Ich kann mich erinnern, wir waren nicht schlecht. Wir waren mal als Saarland pro Kopf das am stärksten Mittel aus Europa abrufende Bundesland. Da war ich noch Europaabgeordneter und habe da sehr viel auch im Saarland in der Hinsicht machen können. Du warst in der Landesregierung, du warst Wirtschaftsminister. Da müssen wir wieder hin. Wir müssen wieder das Bundesland werden, das eben im Innovationsbereich genau das anstrebt. Und da sind wir nicht. Dieser Hunger, du hast das Wort genannt, dieser Hunger, der fehlt und der kommt. Vielleicht kommt manchmal auch der Appetit mit dem Essen. Wenn wir jetzt anfangen, auf diese Resilienzwirtschaft, auf die souveräne Marktwirtschaft hinzuzusteuern, ich glaube, dann wird der Appetit kommen und dann entsteht irgendwann auch ein größerer Hunger. Es wirklich muss gemacht werden. Man kann sich da in Israel viel abgucken, ehrlich gesagt, wie man das macht, welche Wirtschaftszweige man fördert. Und diese Strategie fehlt mir allerdings. Die fehlt mir im Saarland, diese Debatte. Vielleicht können wir sie anstoßen.
Also das müssten wir dringend machen, denn ich habe mal parallel noch mal recherchiert, was der Deutsche Startup-Bundesverband in Berlin sagt, wie viele Startups wir denn gegründet hätten. Und ehrlicherweise zieht mir das gerade die Schuhe aus. Es wären im letzten Jahr 17 gewesen im ganzen Saarland.
Ja gut, es ist ja auch nicht reizvoll, in Deutschland ein Startup zu gründen. Ne? Du wirst nicht wirklich gefördert und vor allem, wenn mal deine Idee gut ist, dann hast du kaum eine Chance, in Deutschland dann auch gekauft, übernommen zu werden, weil da auch der Hunger gefehlt hat. Der Hunger und der Einbau von Startups in die Strategie. Ich erlebe das gerade in meiner Branche, in meinem Bereich. Wir kommen da gerade in das Tal des Todes, so nennt man das. Ja, wenn man eine tolle Idee hat, die wird am Anfang durchaus gefördert und plötzlich fällt die Förderung weg und man muss erste Markterfolge zeigen, die passieren nicht. Ich sehe, wie sich im Moment chinesische Unternehmen ganz stark an unsere Startups heranmachen. Ich bin diese Woche bei einem großen Startup-Event, internationales, und höre das da wieder, dass die Chinesen ganz konsequent sich das alles holen und ja, weil sie eben schlau sind, weil sie auch mehr vorausschauendes Kapital, sagen wir es mal so, einsetzen, um langfristig solche Dinge zu fahren. Wir müssen da radikal ran. Wir sagen das ja schon seit einigen Jahren. Aber im Moment ist doch die Not so groß, dass wir da radikal ran müssen. Ich meine, was denn noch? Wir haben den Ukraine-Krieg. Wir haben jetzt eine fast schon atomare Auseinandersetzung, die droht, sich atomar eventuell auszuweiten, wenn jetzt die falschen politischen Schlüsse gezogen werden. Also wir müssen da sehr schnell ran und mir ist da unser politisches Establishment noch zu kuschelig unterwegs, ja, zu sanft, zu warm. Da draußen sind kalte Winde jetzt und erste sanfte Veränderungen in der Bundesregierung sehe ich, ja, aber das ist noch nicht genug. Das muss noch radikaler sein. Kehrtwende nennt man das.
Was brauchen wir denn, um resilient zu werden in der Saarwirtschaft? Der Klassiker, Diversifizierung, also weg von der Fokussierung auf das eine, also die eine Abhängigkeit von Industrie, Stahl, Automotive hinzu, aber wohin? Was brauchen wir noch?
Also, das ist schwierig. Das ist deswegen schwierig, weil die Idee, die wir in den letzten 10 Jahren gehabt haben, nach dem Motto, wir haben irgendwie intelligente Politik und intelligente Politik stellt sich hin und erklärt uns, wie wir Wirtschaft machen sollen, das ist ja schwierig. Wir hatten schon mal darüber geredet, dass wir im Saarland nicht über das Thema Wertschöpfungsketten drüber hinaus denken. Jetzt konnten wir alle hören und lesen, dass aus dem Transformationsfonds an der Universität des Saarlandes das Thema Quantenphysik jetzt gefördert werden soll. Das Ding kann nur funktionieren, wenn es dahinter ein Konzept gibt, was denn dann die Wertschöpfungskette in die saarländische Politik, in die saarländische Wirtschaft sein soll. Also, wo findet das Konzept statt, das aus einer Förderung, die definitiv in einem absoluten Zukunftsbereich ist, wo ich mir auch sicher bin, dass wir da von der saarländischen Universität in der Lage sind, da was Tolles aufzubauen. Aber das Ding kann nur ein Nukleus sein. Und dann stellt sich die Frage, was bedeutet das denn dann im nächsten Schritt weiter? Das sind Punkte, über die wir nachdenken müssen und wo ich auch gerne mit euch und mit anderen als Gäste hier drüber diskutieren würde. Ich würde auch gerne den ein oder anderen erfolgreichen Mittelständler, den es in diesem Lande gibt, in der nächsten Zeit mit euch mal einladen, um darüber zu sprechen. Aber um nochmal auf die konkrete Frage zu kommen, das sehen wir an diesem Thema Private Equity. Und alles, was da mit eine Rolle spielt, es müssen halt 100 Unternehmen gegründet werden. Davon gehen wahrscheinlich 50 pleite. 40 werden wahrscheinlich irgendwie so ein dahindümpeltes Leben führen. 5 werden sich gut entwickeln. Und 2 werden richtig gut werden. Und das ist halt einfach ein Stück weit die Frage, wie schaffen wir es, also wenn wir bei 17 oder 18 Start-up-Gründungen für 100.000 Einwohner sind, die wir da, 1,7, Entschuldigung, 1,7 pro 100.000 Einwohner sind. In der Bundesrepublik Deutschland sind wir bei 3, was auch schon viel zu wenig ist. Wie schaffen wir es, da sowohl an der Universität, als auch an den anderen Hochschulen, als auch ansonsten in der Lage zu sein, Menschen dazu zu begeistern, wirklich sich selbstständig zu machen. Jetzt muss man natürlich eins dazu auch noch sagen. Wir brauchen insgesamt eben Rahmenbedingungen und wir brauchen ein gesellschaftliches Bild, was anders ist. Wenn das gesellschaftliche Bild ist, dass wir sagen, wir schaffen es durch anstrengungslose Zeit, Wohlstand zu generieren, wenn wir von morgens bis abends noch über Work-Life-Balance reden, dann ist das schwierig. Also ich glaube schon, dass wir da auch ein Stück weit einen Hunger wieder in dieser Gesellschaft lostreten müssen, und das auch vor diesem Hintergrund eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.
Ich bin bei dir. Es geht darum, Start-ups, Innovationen zu finden, die auch zum Land passen. Ich bin nicht deiner Meinung, wenn es darum geht, welche Rolle die Politik hat. Die Politik hat eine Rolle. Sie muss diese große Erzählung, die es dann in der Wirtschaft des Landes gibt und zu dem die Start-ups passen müssen, aber auch erzählen. Ja? Und bei uns ist das eindeutig der Stahl, der moderne Stahl, der. Was ist moderner Stahl? Das ist sauberer Stahl. Das ist Stahl, der über neue Produktionsmethoden zustande kommt. Das und der Automobilbau sind nun mal Bestandteile unseres Landes, unserer Wirtschaftsstruktur. Und die Innovation, dass man diesen sauberen Stahl auch in diesen Autos einsetzt, die gibt's. Und da kann man noch weiter perfektionieren, Innovationen noch weiter nach vorne treiben. Und das sehe ich nicht an der Universität bei uns. Ja,
Ja,
also.
Jorgo, da bin ich bei dir, dass es das bei der Universität nicht oder wenig gibt. Ich sehe allerdings auch die Problematik, ganz ehrlich, dass das von der Struktur her, also, liebe Zuhörer, wir haben einen Konflikt zwischen uns, dass das von der Struktur her extrem schwierig ist. Warum? Weil du in dem Bereich wahnsinnig viele Mittel brauchst, um dort was hinzubekommen. Ich bin eher an einer anderen Ecke unterwegs, nämlich bei der Fragestellung Informatik, Schrägstrich, CISPA und anderes. Also was da los ist, wie du da Spin-offs, Startups und sonst irgendwas gründen kannst, wie du dort mit relativ wenig Geld, mit einer guten Idee, was auf den Weg bringen kannst, ist in einer anderen Form, glaube ich, möglich und notwendig. Die Fragestellung und dann auch wieder die Thematik, Dinge miteinander zu verknüpfen.
Ja.
Also wenn ich mir jetzt Hager angucke, nur mal als Beispiel. Hager wird unter dem Stichwort Smart Home, Smart Meter und sonst irgendwelche Dinge in der Zukunft ja ohne Software und auch entsprechende Sicherheit in dem Bereich nicht funktionieren können, investiert da auch Millionen in diesem Thema und hat da auch einen Anknüpfungspunkt zu dem Thema der Internetsicherheit und all dem, was dort stattfindet. Also insofern spannende Fragen auch an einen potenziellen Gast, Daniel Hager beispielsweise, wie wir denn in der Lage wären, da die Ressourcen, die es in diesem Lande gibt, miteinander zu verknüpfen, nach vorne zu bringen und dort Neues zu schaffen.
Warum,
Das
Jorgo,
passt nicht zusammen. Ja.
könnte denn das Saarland ein ideales Reallabor für eine Resilienzpolitik sein?
Also, weil wir tatsächlich etwas haben, was uns auszeichnet. Ich sage es nochmal: Stahl, Automobil, auch fleißige Menschen. Wir haben eine starke Uni, die schon mal, erinnere an IDS Share, schon mal ein Nukleus von etwas Neuem geschaffen hat, übrigens mit Hilfe der Politik damals. Weil wir ganz gut vernetzt sind, was europäische Märkte angeht und die aufrechterhalten können. Also wir können uns unabhängig machen von globalen Effekten und können Europa als Markt, als Hauptmarkt stärker ausbauen und nutzen. Wir müssen nur die Dinge zusammenführen. Da hat der Christoph gerade das richtige Stichwort genannt. Und so schwer ist es nicht. Wer sind die führenden globalen Forscher im Bereich künstliche Intelligenz zur Optimierung eines Stahlwerks? Also, so gibt es einen in den USA, der im Moment Schwierigkeiten hat an seiner Hochschule. Dann hole ich den. Dann versuche ich alles, um diese Person, vielleicht diese Frau, ins Saarland zu bekommen. Und dann um diese Person herum auch Exzellenz aufzubauen. Da muss man auf die Suche gehen. Ich sehe Ansätze in der Staatskanzlei, ich sehe Ansätze in der Landesregierung. Es sind Ansätze. Und es reicht uns nicht, Ansätze zu haben. Wir brauchen letztendlich, auch bei der Formulierung eines neuen Slogans für das Land, hatten wir schon mal die Diskussion, brauchen wir tatsächlich eine bessere Besinnung auf unsere Gesamterzählung und dann eine Konzentration, uns in all diesen Bereichen noch unabhängiger zu machen, indem wir die Leute einfach zu uns holen und indem wir die Märkte in unserer Umgebung suchen. Alles machbar, braucht es aber eine Strategie für und es ist dringend notwendig, sich zusammenzusetzen, vielleicht mit einem Gast, Christoph, du hast völlig recht, einem Gast, der sich auskennt, der mal Wirtschaftsminister war oder der es später wird, also Bundeswirtschaftsminister, und dass wir uns wirklich mal abhärten. Sehr gerne. Also da würde ich mich sehr gern dran beteiligen.
Also braucht das Saarland nicht die eine perfekte Antwort, sondern eher, ich sag's mal so, den Mut, flexibel zu reagieren, sich neu zu vernetzen und sich vielleicht schon ein Stück weit neu zu erfinden, Christoph?
Also die Frage nach der Silver Bullet, nach dieser einen, die funktioniert, nach der sind wir alle unterwegs und wir wissen halt aus der Erfahrung, dass das nicht funktioniert hat. Also gibt es ja eben nur die Frage, wenn wir Rahmenbedingungen schaffen als Staat, als Politik, wenn wir Investitionen lancieren, welche Multiplikatoreffekte haben wir dann am Ende des Tages. So, und deswegen ist beispielsweise die Frage der Ausrichtung der Universität des Saarlandes und der Frage, welche Wertschöpfung daraus sich ergibt, eine sehr klare. Das war auch die Idee, warum beispielsweise Wirtschaft und Wissenschaft zu einem gewissen Zeitpunkt in einem Ministerium gewesen sind und nicht in mehreren Ministerien oder in zwei Ministerien. Heute haben wir ja gewissermaßen den vegetarischen Schlachthof. Das Wissenschaftsministerium ist im Finanzministerium. Der Finanzminister möchte, dass möglichst wenig Geld ausgegeben wird. Der Wissenschaftsminister möchte, dass möglichst viel ausgegeben wird. Insofern finde ich das aus Sicht eines amtierenden Finanz- und Wissenschaftsministers schon ganz spannend, weil diese Person sich ja in zwei teilen muss. Aber das nur nebenbei. Also diese Perspektive, wo kann das Saarland einen Hebel ansetzen, damit der eine Euro, der ausgegeben wird, anschließend mit privatem Kapital gehebelt werden wird, weil das Unternehmen aus dem Saarland unterstützt. Also, das sind ja Fragen, die man sehr gut stellen kann und wo es, wie gesagt, gute Unternehmen aus dem Saarland heraus gibt. Und wenn man diese Unternehmen mal befragt und sich beispielsweise mit Professor Kohl über die Fragestellung seines Energiekonzeptes, was er da mit seinem 0 plus 0 hat, sich unterhält und dann fragt, in welcher Form unterstützt das Saarland da dieses innovative Energiekonzept, dann hört man da unter Umständen sehr überschaubare Antworten. Also ich bin jetzt nicht autorisiert, Professor Kohl an der Stelle zu zitieren, aber ich glaube, dass das Saarland da deutlich andere Punkte machen könnte. Also heißt, was haben wir als existierende Infrastruktur? Was haben wir an existierenden Unternehmen? Wo haben wir Infrastruktur auch im Bereich von Forschen, im Bereich von Lernen? Und wo können wir diese Dinge bündeln? Um dann aber eben nicht einen planwirtschaftlichen Ansatz zu machen, der am Reißbrett sagt, wir müssen morgen im Bereich X oder im Bereich Y 100 Millionen Euro rauszuhauen. Das werden wir nicht hinkriegen. Aber indem wir einen, ich will das mal in ein Bild fassen, indem wir einen Acker schaffen, in dem die Saat eben aufgehen kann und indem wir Akteure anders miteinander verknüpfen, als das zum jetzigen Zeitpunkt der Fall ist. Und ich glaube, dass es dort große Möglichkeiten gäbe. Wie gesagt, nochmal, das sind ja Unternehmen wie beispielsweise Hager. Ja, jeder redet über Stahl und über die Subventionen, die die alle kriegen müssen. Kein Mensch redet über Hager. Und man schaue sich mal dieses Familienunternehmen an über Generationen, wie die sich entwickeln. Da kannst du dich gar nicht tief genug vor verbeugen, was dieses Unternehmen nicht nur für dieses Land, sondern über dieses Land darüber hinaus hinbekommt. Und ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine saarländische Landesregierung mit Haga zusammengesessen hat über die Frage, wie man die weitere Entwicklung denn hier an der Stelle unterstützen könnte.
Mit aller Macht möchtest du Hager hier im Podcast haben, natürlich. Ich finde das sehr schön. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Ein Beispiel ist Bremen. Weltraum. Hätte man auch nicht gedacht, dass sich das Land Bremen im Bereich Weltraum so aktiv umtut und mit Erfolg. Ja, es ist ein völlig abgefahrenes Thema erstmal, aber sie haben es geschafft. Und das andere Thema, ich war jetzt mehrfach in Ungarn und habe in Ungarn gesehen, dass dort alles sehr chinesisch geworden ist. Die kriegen keine EU-Mittel mehr aus politischen Gründen und haben sich dann eng mit China zusammengetan. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass das Saarland sich mit China zusammentut. Ich sehe nur, welche Wachstumseffekte diese Kooperation mit China dort hat. Es gibt andere Länder, mit denen man kooperieren kann, für die man ein Brückenkopf in Europa sein könnte. Ich will Indien nennen. Ja? Indien wäre ein Land, mit dem man solche Wege gehen könnte, auch ein Land, das sehr stark im Stahl aktiv ist, mit einem Konkurrenten von unserem Saarstahl, nämlich mit ArcelorMittal, direkt nebenan bei dir in Luxemburg beheimatet. Trotzdem kann man mit anderen indischen Unternehmen was machen. Das möchte ich anregen, dass man tatsächlich sich in seinem Narrativ bewegend um möglichst viele Innovationen bemüht, die Universität entsprechend ausrichtet, viele Top-Leute auf der ganzen Welt interessiert, ins Saarland holt und vielleicht Brückenkopf wird von ein oder zwei global, ja, ich würde sagen globalen Partnern, die auf jeden Fall auf unserer Seite sein werden, weil Resilienzketten können auch ganz woanders am Ende der Welt liegen, aber müssen dann eben in der gleichen Wertefamilie sein. Und Indien passt eigentlich ganz gut. Soweit zu heute. Wir müssen also jemanden einladen beim nächsten Mal.
Dann werden wir das tun. Abschließend eine letzte Frage an beide. Die geopolitische Lage der Welt. Normalerweise hat man, wenn man in einen Konflikt geht, ein Interesse. Ich stelle mir die Frage, welches Interesse verfolgt denn oder müsste das Saarland verfolgen bei der geopolitischen Lage, die wir derzeit haben, Jorgo?
Ich glaube schon, dass die Bundesregierung grundsätzlich hier richtig unterwegs ist, auch die richtigen Signale gesetzt hat. Ich sehe im Moment, wie sich der Kanzler und der Verteidigungsminister näher sind, als, obwohl sie unterschiedlichen Parteien angehören, als der Kanzler und sein Außenminister. Was ich sagen will, es wäre ganz gut, den Schulterschluss zu haben mit, also als saarländische Landesregierung, mit der Bundesregierung und sie auch zu beraten, im Moment nicht jeder gesellschaftlichen Diskussion jetzt zu folgen. Man muss sich jetzt entscheiden. Ja? Wir müssen uns entscheiden dafür, dass wir tatsächlich Selbstbestimmungsrecht unterstützen und dass diejenigen, die jahrzehntelang damit nun mal nicht geliebäugelt haben, wie die Iraner, dass die jetzt völkerrechtlich und auch kriegstechnisch in die Schranken gewiesen werden. Darauf wird es jetzt ankommen und das wäre mein Rat, dass man sich nah an dem hält, was die Bundesregierung im Moment macht und sie aber auch in der Richtung tatsächlich ermuntert.
Christoph, welches Interesse müsste das Saarland jetzt verfolgen?
Aus meiner Sicht haben wir erstens die Perspektive, dass wir ja nach wie vor das Problem Stahl etc. Haben. Das heißt also, bleibt das so oder ändert sich da was? Ich habe letzte Woche das Gespräch gehabt mit einem Geschäftsführer aus dem entsprechenden Bereich, der zu mir sagte, er wäre sich sicher, dass der europäische Zertifikatehandel platzen würde, weil mittlerweile klar wäre, dass dieser europäische Zertifikatehandel am Ende des Tages dazu führen würde, dass die Industrie in Europa platt gemacht werden würde. Und das könnte sich Europa nicht leisten. Fand ich eine sehr spannende These, die ich im Moment noch nicht einordnen kann, aber als These fand ich das schon mal spannend. Das heißt, da müsste sich das Saarland zumindest mal positionieren. Zweite Sache ist, Ich nehme zur Kenntnis, dass beispielsweise ein Land wie Luxemburg auch dabei ist, seit ja, eigentlich 10 Jahren dabei zu sein, eine Restrukturierung und einen Strukturwandel des Landes durchzuführen. Nicht nur deswegen, weil die woanders zu einseitig unterwegs gewesen sind, Stichwort Banken, sondern auch deswegen, weil sie eine neue Regierung haben, die sagt, wir müssen uns insgesamt anders aufstellen und für uns bedeutet das auch eine Zeitenwende. Also wäre es aus meiner Sicht sehr sinnvoll, sich mit Luxemburg abzustimmen, was by the way auch interessant wäre, einen luxemburgischen Gast wie beispielsweise einen Lex Dellis als luxemburgischen Wirtschaftsminister mal in diesen Podcast einzuladen, um mit dem über die Fragestellung zu diskutieren, wie wir denn aus der Mitte Europas heraus gemeinsam etwas tun könnten. Also das wäre die zweite Ebene. Und die dritte Ebene, das ist die Fragestellung dieser Resilienz, worüber wir wiederholt schon geredet haben in diesem Podcast. Also eben genau, wo schaffen wir die Wertschöpfungsketten? Wie können wir selbst stärker werden? Wie können wir selbst dazu beitragen, dass hier Startups entstehen, dass die bestehenden Unternehmen stärker werden und hier mehr Wertschöpfung entsteht, als es im heutigen Zeitpunkt der Fall ist?
Resilienz bedeutet nicht nur Abwehr, sondern kann auch Transformation bedeuten. Regionen, die dann schnell adaptieren, gewinnen für gewöhnlich. Regionen, damit meine ich ausdrücklich dann nicht nur das Saarland als solches, sondern die Großregionen im Allgemeinen. Und das, was wir an der Stelle, glaube ich, festhalten dürfen, ist, es braucht dann sehr flott ein schnelles Handeln, und zwar, wenn Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam denken, wird's besser. Vielleicht ist das ein Ansatz, um zu verstehen, was im Land zählt. Und damit ein frohes Nachdenken. Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@drico.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.